Wir kommen in dieser Folge heute vom Schwellentraining zum Sweet Spot Training und ich bin eigentlich tatsächlich überrascht, wie viele verschiedene Namen es für viele verschiedene Trainingsmethoden gibt und frage mich dann auch immer, sind die sinnvoll? Macht Sweet Spot Sinn? Ist es wirklich der Sweet Spot oder ist es einfach eher ein unangenehmer Punkt? Wir werden es rausfinden und ja, viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
Ja, Lotta, hast du deinen Sweet Spot heute Morgen schon gefunden?
Mein Sweet Spot waren heute 2 Stunden Grundlage auf der Rolle. Also ich habe es besser weggesteckt als 2,5 Stunden letzte Woche, würde ich mal behaupten. Also ich fühle mich frisch und munter und bereit für die Podcast-Folge.
Also dem Namen nach war mein Sweet Spot heute Morgen mein Frühstück. So, das war sehr lecker, das hat mich sehr gefreut, ich war sehr glücklich. Deswegen würde ich jetzt sagen, das war mein Sweet Spot.
Okay. Ja, ich kenne da nur irgendwie dumme Sprüche zu. Zum Beispiel, das Frühstück ist die beste Jahreszeit ist ein bisschen komisch. Genau, die beste Jahreszeit ist gerade jetzt, finde ich. Also es ist genial mit dem Wetter draußen und irgendwie mag ich das fast lieber als Sommer, weil es ist noch nicht so heiß und sehr viel angenehmer.
Ja,
aber okay. Jeder hat da so ein bisschen anderen Sweet Spot, ne?
Ja, das, genau. Man muss ein bisschen dazu sagen, wir haben seit Tagen wirklich von morgens bis abends Sonne und das ist echt schön. Tagsüber ist auch schon richtig warm. Heute Morgen war es eher kalt. Ich bin wieder mit Handschuhen und langer Hose gelaufen. Das war nicht mein Sweet Spot. Aber ja, du hast recht, es gibt natürlich da ganz unterschiedliche Ansichten. Das ist auch so ein bisschen beim Sweet Spot Training so, denn natürlich geht es jetzt nicht darum, wo wir uns am liebsten im Training aufhalten. Wenn es danach gehen würde, ne, dann wäre unser Leben immer viel angenehmer und wir müssten nie was Unbequemes tun. Aber ja, da ist auch so ein bisschen die Frage, da kommen wir dann auch noch drauf, macht das Sinn? Ist es sinnvoll? Sollte man da trainieren? Man kann sagen, viele Leute trainieren im Sweet Spot, auch wenn sie es vielleicht nicht sollten.
Und auch wenn sie es nicht wissen, ja.
Ja, das meistens hängt es ein bisschen damit zusammen, dass sie es nicht wissen. Tatsächlich oftmals aber auch, oftmals trainieren sie aber auch in dem Bereich, weil sie Vorgaben aus Trainingsplan oder vom Trainer ignorieren. Aber es ist tatsächlich ein Bereich auf dieser Skala unseres Pulses oder der Wattwerte, in dem wir unseren Körper auf eine gewisse Art und Weise fördern oder fordern können. Eher fordern als fördern.
Ja, letzten Endes ist ja jede Art von Training, wenn es jetzt nicht gerade regenerativ ist und unterhalb jeglicher Schwelle, sodass da eigentlich gar keine Effekte passieren, irgendwie eine Förderung unserer Fitness, sag ich mal. Also ja. Auch mit Grundlagentraining erreicht man ja was, auch wenn es sich nicht so schwer anfühlt. Aber ja, genau, die Frage ist immer, was möchte ich erreichen mit dieser jeweiligen Einheit oder mit dieser Trainingsmethodik auch. Manchmal ist es ja nicht nur eine Einheit, sondern es ist ja eigentlich die Abfolge von mehreren Einheiten, die dann irgendwann dafür sorgt, dass wir uns an der einen oder anderen Stelle verbessern.
Ja.
Und so ganz grundsätzlich gibt es ja immer irgendwie so 2 Pole, wenn man das so will, auf der Skala, dass man sagt, okay, entweder ich mache ganz, ganz viel Umfang und werde dadurch fit oder ich mache ganz viel Intensität oder also davon kann man halt leider nicht so viel machen, weil man davon einfach sehr viel kaputter wird.
Verhältnismäßig viel mehr vielleicht könnte man machen. Also nicht, man kann nie so viel Intensität machen, wie man Grundlage machen kann, aber im Verhältnis.
Genau, also ja auch. Umfänge sind halt, trainierst du jetzt meinetwegen 3 bis 5 Mal die Woche oder eher 7 bis 10 Mal und wie lang sind dann diese Einheiten? Machst du insgesamt 20 Stunden pro Woche oder halt nur 5? Das ist der Umfang und die Intensität ist halt, wie hart sind diese Einheiten dann tatsächlich? Nicht nur subjektiv, sondern auch objektiv gesehen kann man ja alles messen mit Pace und Watt und Puls und so weiter.
Ja, genau. Genau.
Und genau, da eigentlich drehen sich alle Trainingsmodelle und Methoden darum, wie viel Intensität und wie viel Umfang man braucht.
Ja,
und das
genau.
hatten wir ja eigentlich auch in unserer Folge zum Polarized Training, wo eben die Empfehlung bestand, dass man größtenteils Umfänge trainieren sollte und wenig Intensität, beziehungsweise hohe Umfänge bei niedriger Intensität und niedrige Umfänge bei hoher Intensität. So,
ja.
Ich hoffe, es ist jetzt keiner verwirrt. Falls nicht, einfach nochmal die Folge zum Polarized Training nachhören.
Ja, ja. Oder hier einfach
falls
stoppen.
Doch, meine ich.
Einfach hier stoppen und nochmal 30 Sekunden zurückspringen, dann kann man es ja auch nochmal hören. Ja, genau. Also es geht immer um die verschiedenen Bereiche auf der Skala. Wie setze ich das zusammen? Von welcher Trainingseinheit mache ich wie viel? Oder in welchem Trainingsbereich trainiere ich wie viel? Und wir hatten ja, Lotte hat es schon angesprochen, eben dieses Polarized Training. Da haben wir beim Drei-Zonen-Modell, eben Zone 1 und Zone 3, auf jeden Fall trainiert man eher die beiden Enden der Skala. Und da wurde ja immer dieser Bereich in der Mitte so ausgespart. Das ist quasi so ein bisschen der verbotene Bereich, an dem man nicht ran darf oder den man nicht antasten sollte. Genau den sprechen wir heute, nämlich dieses Sweet-Spot-Training liegt eigentlich da in dieser Mitte und da gibt es dann auch schon so Theorien, ob das jetzt, ist es wirklich ein Sweet Spot, was sich ja so ein bisschen anhört, als wäre das der tolle Punkt, in dem man sich befinden sollte, oder ist es eigentlich so eine graue Zone, in der eigentlich gar nichts passiert. So. Um da mal quasi so die Zahlen zu nennen, dieser Sweet-Spot-Bereich liegt bei 88-94% der FTP oder bei 75-85% der maximalen Herzfrequenz. So, wenn man jetzt so ein paar Zonenmodelle, die wir auch schon besprochen haben, auf dem Schirm hat, beziehungsweise wenn man ziemlich genau das Fünf-Zonen-Modell vor Augen hat, dann wird klar, dass dieser Sweet-Spot-Bereich zwischen zwei Zonen liegt. Nämlich eigentlich beim Fünf-Zonen-Modell liegt dieser Sweet-Spot-Bereich ziemlich genau zwischen Zone 3 und Zone 4. Also ist im oberen Bereich des Grundlagenausdauer 2 Trainings und im unteren Bereich des Entwicklungsbereichs angesiedelt. So ist super einfach erklärt. Das versteht man auch sofort, wenn man kein Bild davon im Kopf hat. Also es ist da tatsächlich so in der Mitte. Und um die Folge der letzten Woche nochmal hier mit heranzuziehen, das Schwellentraining liegt bei 83-88% der maximalen Herzfrequenz. Also man kann sagen, dass das Sweet-Spot-Training sich ein ganz kleines bisschen mit dem Schwellentraining überlappt, aber grundsätzlich nicht ganz so intensiv ist wie das Schwellentraining, das wir in der letzten Folge besprochen haben.
Genau, also der Sweet Spot liegt quasi minimal unter dem Schwellentraining. Und,
genau.
Oder also die überlappen ein bisschen, hast du gesagt, aber ja, größtenteils sind es eben zwei verschiedene Bereiche, die man aber nicht so 100% in das gängige Fünf-Zonen-Modell einsortieren kann, weil sie eben dann an der FTP und an der an dem prozentualen Anteil der FTP festgemacht werden. Genau, also es ist so ein ganz lustiger, sag ich mal, neu moderner Begriff, der so vielleicht in den letzten 10, 15 Jahren aufgekommen ist und der vorher in der Literatur noch nicht so verbreitet war. Dadurch kommt eben dieses Durcheinander zustande, dass man eben dann sagen muss, okay, es liegt jetzt irgendwie zwischen GA2 und Entwicklungsbereich oder es liegt eben zwischen Zone 3 und 4 und hat noch gar nicht so seinen richtigen eigenen Bereich, beziehungsweise man bräuchte halt noch viel, viel mehr Zonen, um zu sagen, meinetwegen Sweet Spot ist Zone 5, aber wir haben halt 9 Zonen oder solche Geschichten.
Tatsächlich ist es auch so, dass man dann eben zu anderen Zonenmodellen greift. Man kann jetzt einfach auch ein 6-Zonen-Modell machen, dann kann man eine Zone quasi dahinterlegen, die halt nur diesen Sweet Spot-Bereich beschreibt. Man könnte dann auch andere Zonen da irgendwie noch mit reinbringen, weil Man könnte ja jetzt, und da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, das kommt aber in Zukunft sicher auch noch, man könnte jetzt natürlich auch eine Fettmax-Zone einrichten, wo man dann quasi mit einer maximalen Fettverbrennung trainiert. Und ja, die Schwellentraining haben wir ja auch schon. Also dann hätten wir da drei Zonen, die man wieder in ein neues Modell packen könnte. Da ist ja in der Fantasie eigentlich keine Grenze gesetzt. Man kann, je nachdem, was für eine Zone man behandelt, ein neues Modell aufmachen.
Absolut. Und dann könnte man ja auch noch mal sagen, wir haben ja verschiedene Disziplinen und im Radsport sind wir schon ein bisschen weiter, was jetzt die Definition von verschiedenen Zonen und Bereichen und so angeht. Beziehungsweise, naja, wobei im Laufsport gibt es natürlich auch schon das Tempotraining. Das ist auch so eigentlich nah am Sweet-Spot-Training, vielleicht ein bisschen drunter. Also ja, dadurch, dass es eben da so viele verschiedene Leute gibt, die da mitmischen und jeder nennt das irgendwie ein bisschen anders, ist es nicht alles so eindeutig. Aber du hast ja jetzt schon die Bereiche genannt. Also man kann es theoretisch eingrenzen auf, was hatten wir jetzt, 75 bis 85% der maximalen Herzfrequenz und
Ja, 88 bis 94% der FDP.
genau, also das kann man sich vielleicht merken oder ansonsten einfach nochmal nachlesen in den Shownotes. Wir formulieren das ja alles auch nochmal aus, dass man es nochmal vor Augen hat.
Ja, genau. Und was man über diesen Bereich eben auch noch sagen kann, ist, dass dieser, und das ist ja jetzt eigentlich schon so ein bisschen klar geworden, dadurch, dass er so nah an der Schwelle liegt und eben auch da kurz unterm Schwellentraining, ist es eben ein Bereich, der für uns doch schon intensiver ist als das Grundlagentraining. Natürlich nicht so intensiv und so anaerob, wie wenn zum Beispiel, wenn wir jetzt im Polarized Training am oberen Ende irgendwo die harten V2 Max Intervalle machen oder so. Aber es ist eben ein Bereich, in dem wir schon sehr viel Kohlenhydrate benötigen, aber es ist auch noch nicht so intensiv, dass wir irgendwann am Ende sind, wenn wir unseren Körper regelmäßig mit Kohlenhydraten versorgen. Also es ist ein Bereich, den können wir sehr lange durchhalten, wenn wir unseren Körper füttern.
Genau, und das ist eben vielleicht auch das Interessante oder das Verlockende an diesem Bereich, dass man das ziemlich lange machen kann und vielleicht gar nicht merkt, wie sehr es den Körper fordert. Meistens merkt man erst hinterher, wenn man sich zum Beispiel nicht gut verpflegt hat, und wenn es dann doch zu anstrengend war. Genau, und das ist vielleicht der Grund, warum viele das machen, unbewusst oder weil sie einfach denken, es macht am meisten Spaß.
Für
Weil es ist
manche.
eben so eine mittlere Intensität, die man gut machen kann. Man kann da halt halbwegs bolzen mit seinen Kumpels oder vielleicht auch mit den Freundinnen. Ich weiß ja nicht, wie die Frauen da so drauf sind. Aber ich kenne es halt eigentlich nur so von Radsportgruppen, die leider größtenteils männlich dominiert sind, und wo man dann halt einfach so schnell fährt, wie man halt fahren kann und solange man es halt aushält.
Ja, und also das haben wir auch eingangs schon gesagt, ist eben auch eine Zone, in die viele Leute reinrutschen, obwohl sie Grundlagentraining machen sollen. Und also einiges, was Lotta jetzt schon gesagt hat, oder überhaupt, was wir schon angesprochen haben, deutet darauf hin, dass quasi Sweet Spot Training, man könnte jetzt mal sagen, so ein bisschen das Sorgenkind ist oder der nicht ganz eindeutige Fall. Also das hat sehr viele Facetten, nämlich unter anderem, dass man, wenn man eben Grundlagen trainieren soll, gerne mal in diese Zone rutscht, weil man zu schnell ist. Vielleicht gibt es ja ganz viele Gründe. Es fühlt sich für einen erstmal besser an. Man möchte nicht in einer langsamen Pace unterwegs sein. Man hat jemanden dabei, der zu schnell läuft für einen selber und dann läuft man halt mit. Also gibt ganz viele Gründe. Aber da rutscht man dann vielleicht auch schnell rein. Und Lotta hat es jetzt schon angesprochen. Es ist anstrengender, als wenn man halt im Grundlagentraining unterwegs ist, weil wir eben schon so um den Punkt rum trainieren, wo unser Körper, es kommt immer darauf an, wie gut trainiert man ist, aber das ist so der Punkt, wo unser Körper entweder also sehr viel mehr Kohlenhydrate verbrennt, Oder es ist ein Punkt, in dem wir schon ganz lange sehr viel mehr Kohlenhydrate verbrennen. Es kommt immer ganz drauf an, wie unser Fettstoffwechsel eben trainiert ist. Aber das macht diesen Bereich eben anstrengender als Zone 2, also als Grundlagentraining, GA1-Bereich. Aber auf der anderen Seite, und das ist auch ein Argument, das für dieses Sweet-Spot-Training spricht, es ist nicht so anstrengend und belastend, wie wenn wir halt im Entwicklungsbereich oder im Spitzenbereich unterwegs sind, wenn wir richtig harte Intervalle laufen, wo wir auf jeden Fall im anaeroben Bereich unterwegs sind und den wir einfach auch nicht so lange durchhalten würden. Egal, ob wir uns verpflegen oder nicht. Also natürlich halten wir länger durch, wenn wir uns verpflegen oder wenn wir vorher gut verpflegt sind. Aber das sind dann so Bereiche, wo wir eigentlich nicht länger als 60 Minuten aushalten. Und wer mal bei Maximalpuls gelaufen ist, weiß, dass er das noch nicht mal 6 Minuten aushalten kann. Also die wenigsten von uns. So, da ist Zone 3 Training natürlich nicht so belastend. Und das ist ein Argument für Sweet Spot Training, dass wir das öfter machen können oder länger machen können und uns hinterher entweder genauso schnell erholen oder eben schneller, weil es nicht so belastend ist.
Schneller im Vergleich zu richtig hochintensiven Intervallen. Und genau. Schneller auch im Vergleich zum Schwellentraining.
Genau.
Genau, ja. Weil wie wir letzte Woche ja auch schon erklärt haben, beim Schwellentraining hat man eigentlich schon die individuelle anaerobe Schwelle erreicht, beziehungsweise geht schon sogar ein bisschen drüber und dann geht die, sag ich mal, Laktatparty los, beziehungsweise da werden einfach extrem viele Kohlenhydrate verbrannt. Beim Speedspot-Training werden schon eine große Menge Kohlenhydrate verbrannt, aber gleichzeitig wird auch noch ein bisschen Fett verbrannt. Und also die Fettverbrennung sinkt in diesem Bereich, wird immer weniger, aber und die Kohlenhydratverbrennung steigt in dem Bereich, aber es ist eben beides noch möglich. Und das sorgt eben dafür, dass man nicht so ganz so schnell seine Speicher entleert, wie halt beim Schwellentraining oder bei noch hochintensiveren Sachen, wo man dann wirklich die Glykogenspeicher vorher füllen muss oder auch gleichzeitig nachfüllen muss.
Genau. Was den Sinn dieses Trainingsbereiches angeht, kann man sagen, dass man eigentlich seine FTP erhöhen kann oder dass wir quasi unsere Möglichkeit verbessern können, im aeroben Bereich, also unter Sauerstoffzufuhr, ohne Sauerstoffmangel, schneller unterwegs sein zu können. Also das geht darum, oder man kann dieses Training nutzen, um eben dann auf längeren Strecken schneller unterwegs sein zu können. Im Idealfall.
Ja, genau. Also eigentlich ist das dann fürs Zeitfahren ganz gut. Ne? Also als Zeitfahrer ist wahrscheinlich Schwellentraining noch besser. Aber so insgesamt könnte man dann relativ konstant bei einer relativ hohen Leistung, und das ist relativ, ist natürlich immer immer abhängig von der jeweiligen Person.
Ist immer relativ, dieses Relativ. Ne?
verbringen, ja, genau. Also es hilft auch, die FTP zu erhöhen, wie auch das Schwellentraining.
Ja, genau. Man kann das, und da kommen wir vielleicht dann auch gleich nochmal drauf, in Verbindung mit anderen Trainingseinheiten und mit Verbindung von bestimmten Verpflegungsvoraussetzungen, kann man dieses Training auch benutzen, um den Körper dahingehend zu trainieren, weniger Kohlenhydrate zu verbrennen und mehr Fett zu nutzen. Das können wir vielleicht eigentlich auch gleich besprechen, ist natürlich, wenn ich so eine Trainingseinheit mache und nicht so viel Kohlenhydrate zuführe, dann muss der Körper eben in diesem Bereich mehr Energie aus den Fetten ziehen, was er ja teilweise sowieso schon macht, aber ich trainiere dann natürlich die Fähigkeit, dass der Körper das macht. Ich muss dann aber die Kohlenhydrate runterfahren. Also nicht, dass wir nüchtern das trainieren, aber dass man die eben sanktioniert, mir fällt das Wort gerade nicht ein, dass man halt
reduziert,
dass man Kohlenhydrate weniger zuführt, vielleicht davor und auch in der Einheit. Was aber natürlich die Regenerationsfähigkeit hinten raus eher negativ beeinflusst. Wenn ich mich nicht so gut versorge, dann brauche ich länger, um mich davon zu erholen.
Ja, also letzten Endes würde ich das auch niemandem empfehlen, das zu machen. Auf keinen Fall Beginnern. Vielleicht, ja, wenn man dann wirklich schon High-End-Athlet ist und schon alles ausprobiert hat, dann kann man auch mit solchen Dingen rumexperimentieren und sagen, okay, ich reduziere jetzt halt auch noch die Verpflegung. Aber ja, ich glaube, das ist dann schon ein sehr spezieller Fall.
Ja, also es kommt natürlich auch immer drauf an, was man erreichen möchte. Und da sind wir dann an dem Punkt, wofür sich dieses Training lohnt oder wer dieses Training machen sollte. Und das ist natürlich auch immer individuell und ich würde fast schon sagen, ein bisschen relativ, also man kann das nicht so genau sagen. aber wenn man viel in diesem Bereich trainiert und dafür halt weniger in intensiveren Bereichen, dann, so hat Lotta es im Vorgespräch gesagt, dann verliert man seine Spritzigkeit.
Nee, den Punch.
Den das Punch.
Ist von, das ist ja das, was Jonas Deichmann auch dann nicht mehr hatte nach seinen langen Distanzen und was er jetzt langsam wieder zurückgewinnt.
Sein Punch, ja.
Ja, genau.
Ja, das ist tatsächlich so und geht ein bisschen verloren. Das heißt, wenn man jetzt auf kürzere Distanzen, Sprint und Olympisch, schneller werden möchte oder seinen Punch da nicht verlieren will, dann ist das Sweet Spot Training vielleicht nicht so zu empfehlen. Mit Einschränkungen. Denn man ist ja da schon intensiv unterwegs, so in der Wettkampfvorbereitung, dass mal, je nachdem, wo die Wettkampfpace dann liegt oder auch die Pulswerte für einen Wettkampf oder die Wattwerte, da kann man das dann vielleicht schon auch mal nutzen als Wettkampfsimulation. Wobei man da unter Umständen vielleicht eher noch ins Schwellentraining geht, weil das wahrscheinlich eher ist, also auf einer Sprintdistanz ist man, glaube ich, eher an der Schwelle oder manchmal dann auch schon da drüber unterwegs. Empfiehlt sich das so ein bisschen, ansonsten für die spritzigen Menschen eher nicht.
Ja, also ich glaube, gerade im Radsport ist es eigentlich fast ein bisschen eindeutiger, weil da gibt's ja auch so Leute, die eben immer im Peloton mitfahren und dann gibt's halt die Sprinter und die Bergfahrer und so weiter. Und die Sprinter müssen eben die Fähigkeit beibehalten, immer noch mal anzugreifen. Mhm. Und das eben auch, wenn sie schon sehr, sehr lange gefahren sind. Und für die ist es natürlich blöd, wenn sie dann so einen mittleren Einheitsbrei trainieren und aber nicht mehr richtig krass hochintensiv im anaeroben Bereich fahren können, weil die Muskeln es halt einfach nicht mehr mitmachen oder weil die Energieversorgung einfach nicht stimmt. Und genau, für uns als Triathleten ist das ja meistens nicht so relevant, weil wir selten Tour de France fahren oder selten irgendwelche Radrennen machen, wo das irgendwie notwendig ist. Und ja, für die Profis wäre es vielleicht dann schon wieder wichtig, weil die sich ja auch ein bisschen danach richten, was die Konkurrenz so macht und dann gegebenenfalls auch mal attackieren oder mal irgendwie schnell Anschluss finden müssen. Aber meistens sind das dann ja auch Belastungen, die halt länger dauern als nur ein paar Sekunden oder so, was man normalerweise im Intervalltraining trainiert. Jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Also wenn man jetzt wirklich drauf aus ist, extrem schnell reagieren zu können und eben auch im anaeroben Bereich noch gut zu fahren, also wirklich ganz kurze Momente, nur ein paar Sekunden, aber dann sehr, sehr viel Watt treten möchte, dann sollte man nicht so viel so ein Zone 3 Training machen oder Sweet Spot Training machen.
Ja, also ich denke da an Laura Lindemann bei den Olympischen Spielen, die da quasi am Ende nochmal richtig angezogen hat. Das kommt sicher nicht von diesem Training. Das sind sicher andere Trainingseinheiten, weil da war sie wahrscheinlich vom Puls her in anderen Bereichen unterwegs.
In höheren Sphären sind die ja sowieso immer unterwegs.
Also ja,
damit
genau.
Kann sich ja unser Eins auch überhaupt gar kein bisschen vergleichen.
Ja, nee, aber da, das ist, glaube ich, so ein Beispiel, wenn man so schnell sein will oder wenn man diese Spritzigkeit behalten möchte, dann sollte man lieber auch das trainieren. Es sieht natürlich ein bisschen anders aus, wenn wir auf längere Distanzen gehen. Ich habe gerade tatsächlich in der Vorbereitung nochmal kurz meine Werte vom Challenge letztes Jahr nachgeguckt. Ich war tatsächlich nicht im Sweet-Spot-Bereich unterwegs beim Marathon nach dem Fahrradfahren, sondern vom Puls her sehr viel weiter oben. Das fand ich ziemlich interessant. Ich habe mich aber natürlich auch gut verpflegt mit Reiskuchen und allem. Aber wenn man jetzt auf längere Distanzen gehen möchte, Mitteldistanz oder Langdistanz, dann kann so eine Sweet-Spot-Einheit im Trainingsplan schon mal Sinn machen. Da kommt es dann auch zum Beispiel wieder darauf an, was plant man an Rennintensität oder an Rennpace. Dann kann man auch vielleicht so eine lange Sweet-Spot-Einheit vor dem Wettkampf noch irgendwie einbauen. Das ist aber super individuell und wir haben tatsächlich, Lotta hat zwei Studien gefunden, die da eigentlich ziemlich eindeutig waren, ne, beim Ergebnis.
Ja, also diese Untersuchungen sagen im Prinzip, dass Menschen, die einen Ironman absolviert haben, dann im Rennen tatsächlich sehr viel in Zone 3 unterwegs waren oder im Sweet Spot Bereich, aber dass ihr Training nicht so gut angeschlagen hat, wenn sie genau in dem Bereich viel unterwegs waren. Also das heißt, wenn du viel Sweet Spot trainierst, heißt es noch lange nicht, dass du dann im Rennen auch gut abschneidest, sondern diejenigen, die viel oder mehr Sweet Spot trainiert haben, haben dann wohl im Rennen schlechter abgeschnitten als diejenigen, die eher polarized trainiert haben, also mehr Grundlagen gemacht haben und mehr hochintensive Sachen. Oder in geringem Maße hochintensive Sachen. Das heißt, dass es eben nicht unbedingt immer, also das, was man erreichen möchte, kann man nicht immer dadurch erreichen, dass man genau das trainiert. Ist das
Ja,
irgendwie klar?
ja, ja, ja. Wenn man sollte nicht das ganze Jahr immer so trainieren, wie man im Wettkampf unterwegs ist, weil das unter Umständen nicht dazu führt, dass man irgendwie seine Leistung verbessert. Das ist ein großer Mix. Ist tatsächlich ja auch einer der Gründe, warum das Polarized Training vielleicht mittlerweile so ja auch populär ist, weil eben diese unterschiedlichen Reize oder diese starken Reize da auch also eine andere Entwicklung bringen können. Wir können natürlich auch nicht von dem Training das ganze Jahr über sprechen, weil gerade wenn man eine Langdistanzvorbereitung macht, da trainiert man sag mal, wenn man eine 6-monatige Vorbereitung hat, da trainiert man in Monat 1 nicht so wie in Monat 5. So, also das ist natürlich auch, sollte man sich nicht so vorstellen. Einen guten Einblick, um da vielleicht auch ganz kurz nochmal reinzugrätschen, einen guten Einblick in solche Sachen kann man zum Beispiel auch in Zukunft in unserem Racing-Team bekommen. Wir sind aktuell gerade dabei, unsere gesamten Trainingspläne bei Training Peaks einzupflegen, die man dann als Mitglied im Mission Triathlon Racing Team zur Verfügung gestellt bekommt. Da kann man ja die Pläne nutzen. Da kann man sich dann auch mal anschauen, was ich meine mit, dass in Woche 1 das Training nicht so ist wie in Woche 28 oder so. Natürlich wird es in der Neuauflage quasi im Update unseres Racing-Teams auch monatlich Meetings mit einem Webinar geben, wo wir auch solche Themen gerne mal sehr tiefgründig erklären können, in einem Zoom-Meeting machen mit unseren ganzen Teammitgliedern, die dann natürlich auch Fragen stellen können, wo wir dann auch nochmal tiefer in bestimmte Aspekte reingehen, die interessieren. Darüber hinaus arbeiten wir gerade auch daran, dass wir regelmäßig Events haben, die wir gemeinsam bestreiten können oder auch einfach Veranstaltungen, wo man sich trifft, Teamwochenenden. Der Link zum Racing Team ist in der Podcast-Beschreibung. Da gibt es im Moment so eine Info-Mailer-Liste, kann man sich eintragen. Dann gibt es Infos, wenn wir live gehen, wenn es da die Möglichkeit gibt, wieder Mitglied zu werden. Und gerade so ein Thema wie Sweet Spot Training kann man dann wirklich nochmal sehr tiefgründig und auch so besprechen, dass jeder seine Fragen dazu stellen kann, was natürlich im Podcast nicht ganz so einfach ist. So, das nur am Rande. Was jetzt den Nutzen von Zone 3 angeht, haben wir gerade gehört. Es nützt dir nichts, für eine Langdistanz ständig nur Sweet Spot zu trainieren. Und es ist nur bedingt eine Trainingsmethode, bei der man immer weniger Regenerationszeit braucht. Also das kann sein, das muss aber nicht sein. Es kommt immer darauf an, in welchem Zusammenhang man diese Trainingsform nutzt. Das ist eben auch der Grund, warum ich am Anfang gesagt habe, es ist nicht so einfach, es ist eher so ein bisschen tricky, das Sorgenkind unter den Trainingsmethoden. Ja, was können wir empfehlen? Wer sollte es mal probieren?
Tatsächlich würde ich da auch noch mal einen Schritt zurückgehen. Denn wir okay. haben jetzt quasi mehr oder weniger die Nachteile besprochen. Und ein Vorteil ist natürlich trotzdem, dass es halt weniger zeitintensiv ist als ja. jetzt zum Beispiel der polarisierte Trainingsansatz, was ja vielen Leuten auch schwerfällt, weil mit einem normalen Job und Haus und Kind und was man alles noch so hat, kann mhm. man halt nicht so einfach 20 Stunden die Woche trainieren und davon ja. dann halt meinetwegen 5 Stunden hochintensiv und 15 Stunden super easy.
Ja.
Und das ist eben der Punkt, weshalb viele dann auch zu einem eher effizienteren Trainingsansatz wechseln wollen mhm. oder sagen, okay, ich bin aber halt berufstätig und vielleicht sogar noch in Schichtarbeit und muss dann irgendwie gucken, wie ich mit meiner Zeit haushalte. Und deshalb mache ich halt lieber so viel Intensität, wie es halt geht. Aber das ist dann eher dieser mittlere Bereich, dieser Sweet Spot halt.
Ja.
Genau, das ist, glaube ich, schon ein praktischer Ansatz. Da geht es nicht so sehr darum, was möchte ich erreichen und bin ich auf der Langdistanz oder auf der Kurzdistanz unterwegs, sondern eher, was habe ich denn überhaupt an Zeitressourcen zur Verfügung? Mhm. Also es ist eine komplett andere Herangehensweise an das Training. Man macht das halt einfach, weil es praktisch ist.
Ja, da hast
du und nicht, weil man damit irgendwas Besonderes erreichen möchte oder glaubt, dass man dadurch schneller an sein Ziel kommt.
Ja, das, aber das, also sei ja jedem, egal wie er trainiert, gegönnt. Also, wenn man sich bewegen möchte, weil man sich bewegen möchte, ist ja im Endeffekt natürlich egal, welche Zone man wählt. Da kann man ja auch nicht aus jeder Trainingseinheit ein Fahrtspiel machen und dann sagen so, jetzt laufe ich hier mal locker, weil hier finde ich schön und gucke mir die Gegend an und da vorne sprinte ich dreimal, weil, keine Ahnung, ich habe halt jetzt Bock drauf. Das, Gottes Willen, kann natürlich jeder machen, wie er möchte. Ich glaube nur nicht, dass das Sweet Spot Training, weil es nicht so zeitintensiv ist, eine Alternative zu anderen Trainingsprinzipien ist. Oder zu sagen wir mal, zu Steuerungsmodellen wie zum Beispiel dem Polarized Training oder auch wenn man über das Fünf-Zonen-Modell irgendwie das pyramidal aufbaut, weil sich auf die Dauer wahrscheinlich nur, wenn man Zone 3 trainiert, halt nicht viel tut. Das ist ja immer nur ein Reiz. Alleine gesehen, und das habe ich ja vorhin auch angesprochen, jetzt wenn man zum Beispiel nicht über eine Restriktion bei der Kalorienaufnahme im Training arbeitet, auch nicht unbedingt dazu beiträgt, dass zum Beispiel der Fettstoffwechsel besser trainiert wird. Ich kann natürlich die FTP damit erhöhen, aber es gibt auch einige Studien und auch sehr große Studien, zum Beispiel von Marathonläufern, die einfach besagen, wer vorne dabei mit dabei ist, also wer die besseren Zeiten im Marathon hat, oder die Leute, die besseren Zeiten im Marathon erlaufen, sind meistens die mit dem größten Trainingsvolumen. So, das heißt, die werden nicht alle mal super intensiv unterwegs sein, aber deswegen ist, also glaube ich, dass wenn man am Volumen einspart und nur mittlere Intensität läuft, dass das eben auf Dauer nicht zielführend ist, wenn man natürlich kein so ein Zeitziel oder Leistungsziel hat, dann ist es natürlich super. Dann kann man da ein bisschen intensiver trainieren und spart sich die Zeit für Grundlagenlauf.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es für die meisten irgendwie auch befriedigender ist, das klingt komisch, so eine Sweet-Spot-Einheit zu machen, als halt einen langen, langsamen Lauf oder halt eine wirklich lockere Grundlageneinheit auf dem Rad. Weil man halt immer denkt beim Grundlagentraining, war es das jetzt? Ist das jetzt alles? Das fühlt sich doch eigentlich gar nicht so schlimm an. Und aber Training müsste doch jetzt irgendwie wirklich reinhauen und ich müsste hinterher K.O. sein oder ich müsste auch währenddessen irgendwie das Gefühl haben, ich trete jetzt hier sonst was für was. Und das ist, glaube ich, die Problematik, dass Leute oft das Gefühl haben, sie müssten doch mehr machen. Und deshalb gehen sie eben in diesen Sweetspot-Bereich, ohne es vielleicht zu wollen oder ohne es zu wissen, weil sich einfach so, das ist halt so der Wohlfühlbereich, deshalb der Sweetspot, ja?
Ja. Ja, du beschreibst es eigentlich ganz gut. Und ich kann das alles nachvollziehen. Das ist ja irgendwie auch verständlich. So langsam durch die Gegend eiern macht ja auch keinen Spaß. Wenn man dann auch noch überholt wird von anderen, ist für viele auch nicht schön. Aber das ist halt immer die Frage, was man möchte. Also muss man auch ganz klar sagen, dass es eben Profiathleten gibt. Und das macht, oder aus meiner Sicht, das ist einer der Punkte, der Profis einfach auch ausmacht. Wenn die ein Grundlagentraining im Plan geschrieben bekommen und da geht's ein bisschen berghoch und der Puls geht zu hoch, dann hören die auf zu laufen und gehen. So. Und das ist eben das, was einen Profi ausmacht. Der geht dann und in dem Moment ist er halt, wirkt er vielleicht für Außenstehende wie der langsame, der jetzt nicht mehr weiter kann, ne? Ah, da kommt eine Steigung, da ist sicher jemand aus der Puste, sollte man mal mehr trainieren. Nee, es ist derjenige, der die Vorgaben im Plan zu 100% erfüllen möchte. Und es hat den Sinn, dass es da drin steht. Also Weltklasse-Trainer schreiben ja solche Einheiten nicht in den Plan, weil sie den Athleten ärgern wollen, sondern da steckt Sinn dahinter und dann wird es zu 100% eingehalten. Und da gibt's halt, es gibt sicher auch Profis, mir fällt da spontan einer ein, die eine andere Trainingsphilosophie haben und damit auch gut werden. Aber oftmals sind es nicht unbedingt die, die dann den Durchbruch schaffen, die Weltmeister werden, die wirklich gewinnen. Und das ist ja der Punkt, wo viele Hobbyathleten auch immer so ein bisschen den Denkfehler haben, die ja das sagen, vielleicht laufe ich auch zu schnell, aber ich bin ja gut. Oder ich werde ja gut, oder ich werde ja besser. Das mag richtig sein. Aber mit einer anderen Trainingssteuerung oder mit einer genaueren, mit einem genaueren Absolvieren der Trainingseinheiten könntet ihr vielleicht noch viel besser werden oder viel schneller besser werden. Und das ist immer der Punkt. Nur weil man besser wird, heißt es ja nicht, dass man sein Potenzial voll ausschöpft, sondern man wird halt besser. Und das ist ja auch in Ordnung, wenn es einem reicht. Wunderbar. Aber ich als Trainer oder wir als Trainer überlegen uns dann immer, was bleibt da an Potenzial liegen? Wie viel besser könnten die Leute werden, wenn die nicht ihr Grundlagentraining immer im Sweetspot-Bereich machen würden?
Ja, ich glaube fast, dass wir jetzt gerade schon mehr Werbung fürs Grundlagentraining machen als für alles andere. Es ist fast so ein bisschen eine Anti-Folge zum Sweetspot-Training. Aber es hat natürlich trotzdem auch seine Berechtigung. Und wir haben ja gesagt, im Laufe der Trainingssaison muss man auch Schwerpunkte auf unterschiedliche Einheiten legen oder kann da eben auch mal Trainingsblocks machen, wo man dann eben mal mehr die VO2 Max und mehr die Schwelle oder eben auch mehr den Sweet Spot trainiert, weil die natürlich alle irgendwie ihre Berechtigung und ihren Sinn haben. Aber es sollte eben nicht dazu ausarten, dass man nur noch Sweet Spot Training macht, weil dann die Gefahr ist, dass man halt immer so mittelmäßig unterwegs ist, aber nie richtig hart reintreten kann in die Pedale oder nie richtig schnell laufen kann. Und dann häufig, weil man eben einfach auch viel zu K.O. ist für die hochintensiven Intervalle.
Ich hätte ganz zum Schluss nochmal so einen kleinen Hinweis. Wenn man sich zu diesem Thema beliest, dann findet man ganz viele Artikel im Internet. Und jetzt ist das ja aber, haben wir auch angesprochen, eine Trainingseinheit, in der man sich, wenn man sich gut verpflegt, sehr lange trainieren kann. Wenn jetzt da ein Artikel steht, das ist eine ganz tolle Trainingszone, Sweetspot-Training ist total geil für alles, aber du musst dich gut verpflegen, wenn diese Webseite von jemandem veröffentlicht wurde, wenn dieser Artikel von jemandem veröffentlicht wurde, der darunter gleich auch sein passendes Kohlenhydratprodukt verkauft, dann ist so ein bisschen Skepsis angesagt. Das ist wie, wenn man irgendwie einen Artikel dann dazu liest, wo man bestimmte Sachen, bestimmte Stoffwechselabläufe im Körper testen müsste und der Veröffentlicher, der Autor direkt auch einen Test anbietet, mit dem man das berechnen kann, dann ist auch immer so ein bisschen Skepsis angesagt. Von daher, es gibt vieles. Überlegt euch immer, wenn im Hintergrund, was ist die Intention, jetzt diesen Artikel so zu schreiben, weil ja, man kann eben im Sweet Spot auch ohne so viel Kohlenhydrate unterwegs sein. Das hat dann einen bestimmten Zweck funktioniert dann auch ein Stück weit. Von daher immer skeptisch sein. Unseren Podcast hören, weil wir das unabhängig von allen Seiten so ein bisschen betrachten. Und Sweet Spot hört sich gut an, ist aber nicht immer der passende Bereich für jeden.
Genau, jetzt sollten wir vielleicht nochmal sagen, für wen es denn dann wann wichtig wäre und vor allem wie.
Bitte?
Ja, also wir haben ja jetzt gesagt, eigentlich für die kürzeren Distanzen, Sprint und OD, ist es nicht passend direkt vorm Wettkampf, weil es eigentlich zu wenig Intensität bringt. Also könnte man vielleicht sagen, das ist dann eher zu Beginn der Trainingsvorbereitung, vielleicht so im Winter und Frühling noch möglich, aber eben nicht in den letzten 4 Wochen vor dem Wettkampf. So, weil die Intensität halt zu gering ist und man sich damit nicht so direkt auf die Race Pace vorbereitet.
Beziehungsweise es kommt natürlich immer darauf an, wie schnell man unterwegs ist, wie schnell man diesen Wettkampf angehen möchte. Wenn die Planung, die man hat, zu diesen Zonen passt, also wenn man jetzt sagt, okay, ich will mit dem und dem, mit der und der Pace unterwegs sein oder mit dem und dem Puls, dann macht es vielleicht schon Sinn, Sweet Spot Training zu machen. Aber grundsätzlich dann vor dem Wettkampf ein bisschen intensiver, wenn man im Wettkampf auf diese kurzen Distanz auch schneller unterwegs sein möchte.
Genau, und bei den langen Distanzen hatten wir ja schon festgestellt, da ist man insgesamt halt deutlich langsamer. Und da kann es eben sein, dass man im Wettkampf dann schon auch im Sweet Spot Bereich unterwegs ist oder halt in GA2, wie auch immer man das nennen möchte. Und da kann man das vielleicht als wettkampfspezifische Einheit schon auch mal einstreuen in relativ kurzem Abstand zum Wettkampf. Weil man würde jetzt keine hochintensiven Intervalle mehr kurz vor einer Langdistanz machen, dann ist man einfach auch total fertig. Und das erhöht eher die Ermüdung und ist eben auch überhaupt nicht wettkampfspezifisch. Deshalb, also bei den längeren Sachen, Mittel- und Langdistanz, ist das schon auch etwas später in der Saison vorm Wettkampf noch möglich.
Ja, genau. Und da kann man dann auch mal über 3-4 Stunden seine Verpflegung testen hinterher nochmal schön laufen und dann hat man eine schöne Koppeleinheit. Ist dann damit hoffentlich auch bereit für den Wettkampf.
Genau, also ich glaube, irgendwie ein Wettkampf zu Race Pace, Wettkampf Geschwindigkeit wäre vielleicht auch nochmal spannend. Das haben wir ja jetzt irgendwie in den letzten 2 Podcasts auch immer wieder angesprochen. Aber jetzt wollten wir, glaube ich, noch kurz sagen, wie man das überhaupt macht. Also so ganz allgemein haben wir ja schon gesagt, Sweet Spot Training kann man relativ lange durchhalten, also auf jeden Fall länger als die, sag ich mal, 40 Minuten vom Schwellentraining, was wir letzte Woche so angepeilt hatten. Aber auch nicht so lang wie halt Grundlageneinheiten, logischerweise.
Ja, okay. Meinst du jetzt Trainingseinheiten? Weil ansonsten würde ich einfach in die Shownotes auf den Blogbeitrag zum Podcast 3 Trainingseinheiten mit reinpacken, die man sich angucken kann und dann einfach mal in sein Training einbauen.
Ja, also ich würde sagen, die können wir ja auch kurz nochmal nennen, oder?
Ja.
Also beispielsweise könnte man jetzt längere Intervalle von meinetwegen 20 Minuten Dauer machen, das Ganze 2-3 Mal mit 5 Minuten Erholung zwischendrin. Oder man macht halt eine höhere Anzahl von Intervallen, aber die Belastungsdauer ist dann kürzer. Also zum Beispiel 4-6 mal 10 Minuten Belastungsdauer. Das sind dann insgesamt auch 60 Minuten insgesamt in diesem Sweetspot-Bereich. Und zwischendrin macht man halt 2,5 Minuten Erholung. So, das wären einfach 2 Beispiele, dass man mal so eine Vorstellung hat, wie das ungefähr aussehen könnte.
Okay, super. Alles klar.
Genau, so, dann haben wir im Prinzip alles gesagt oder fehlt noch was?
Nein, dann sind wir damit am Ende.
Gut, also ja, dann wissen jetzt alle ungefähr, was es mit dem Sweet Spot auf sich hat. Ob es Sinn macht oder nicht, hängt natürlich von deinen persönlichen Zielen ab. Und falls du da Unterstützung brauchst, kannst du dich auch immer gerne jederzeit bei uns melden.
Genau. Alles klar, dann viel Spaß beim Training. Vielleicht wird die nächste Woche ja genauso schön wie die letzte. Genieß die Sonne und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.
So ist es. Bis
dahin. Ciao, ciao.